SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Kefir, Kvass, Pelmeni, eingelegtes Sauerkraut und natürlich Wodka. Im Magazin gibt es allerlei osteuropäische Spezialitäten. Dieser Laden steht aber nicht in einer Stadt in Russland oder in der Ukraine, sondern in Leipzig. Er gehört den Eltern von Dimitri. Als Kind hilft er nach der Schule dort aus, erwischt den grünen Linoleumboden und bedient sich bei den Pralinen. Viele Jahre später, während der Corona-Pandemie, sind seine Eltern nicht mehr die Jüngsten und der Laden muss schließen. Den grünen Linoleumboden reißt Dimitri mit eigenen Händen raus. Etwas ist im Umbruch, nicht nur im Magazin in Leipzig, sondern auch draußen in der Welt. Russland greift die gesamte Ukraine an und während die Mutter der russischen Propaganda glaubt, möchte ihr Sohn in seine Geburtsstadt reisen, nach Kiew. Über all das schreibt der Autor und Journalist Dimitri Kapitelmann in seinem neuen Roman Russische Spezialitäten. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo, Dimitri Kapitelmann.
Hallo.
Die Kunden des Magazins in Leipzig, die mit den osteuropäischen Wurzeln, das sind einfach die Nasche, die Unsrigen, das ist eine große Gruppe. Welche Rolle hat der Magazin für Sie?
Also wenn wir beim Gründungsjahr des Magazins beginnen, 1995, also relativ kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, sind die Nasche Ukrainer, Russen, Weißrussen, Polen, Rumänen, Bulgaren, Usbeken, sehr viele Menschen, die für die dieses Geschäft zweierlei Dinge sind, nämlich zum einen eine verlässliche Quelle für Weißkraut und die anderen Feinheiten. Und natürlich ist es aber auch ein Ort der politischen Selbstbestätigung, der politischen Selbstvergewisserung. Ein Raum, den die Diaspora einnehmen kann, in dem sie ein Selbstverständnis in den Regalen findet, das Kaufland vielleicht nicht bietet.
Genau, und dieses Selbstverständnis, das war auch wichtig für die Eltern von Dimitri. Die haben nämlich mit diesem Magazin etwas Eigenes aufgebaut. Sie sind nämlich selbst als jüdische Kontingentflüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland, nach Sachsen, nach Leipzig gekommen. Und diesen Ort, den gibt es ja nicht mehr. Der Laden musste irgendwann schließen. Und dieser Zufluchtsort, vielleicht auch für die Nasche, für die Diaspora, der war dann damit weg. Und noch etwas anderes hat dazu geführt, dass so der Zusammenhalt bröckelt, nämlich Russlands Krieg gegen die Ukraine. Er spaltet sogar Dimitris Familie im sicheren Leipzig, vor allem die Mutter, die glaubt der russischen Propaganda. In was für einer Ideologiewelt lebt sie oder verliert sie sich?
Tja, wo fange ich da an? Das Verführerische an der russischen Propaganda ist, dass sie im Prinzip für alles immer eine gute Erklärung hat, bei der man emotional im Recht bleibt. Also Russland ist eigentlich immer das Opfer. Putin hat immer Recht und nur das Beste im Sinn. Und dann wird man auch noch dafür von der Welt verkannt. Also es gibt quasi, wenn man sich russisches Staatsfernsehen ansieht, und zwar mit dem sozusagen Willen, dem auch zu glauben, gibt es eigentlich keine unangenehmen Momente. Man ist immer im moralischen Imperativ, man ist immer im Recht. Und das ist natürlich relativ verführerisch.
Warum ist es gerade für diese Mutter so verführerisch? Ich meine, sie selber hat ja in Kiew gelebt, sie hat ihren Sohn dort auf die Welt gebracht, sie hat auch noch Freunde und Bekannte dort. Warum ist sie dafür so empfänglich?
Ja, das ist halt der Punkt, warum ich die vorherige Frage begonnen habe, anders, also größer aufzufassen. Weil wenn nur diese Figur empfänglich wäre für die Narrative des Kremls, dann wären wir nicht in der Weltlage, in der wir jetzt sind. Also das, was ich da beschreibe, passiert in sehr, sehr vielen osteuropäischen Familien. Dieser Riss durch den Krieg ist in vielen russisch-ukrainischen Familien, er ist auch in rein ukrainischen Familien, wahrscheinlich auch viel öfter in russischen Familien, als wir es mitbekommen hinter den Regimegrenzen. Und deswegen habe ich damit begonnen, dass was diese Lügen eben so, auch wenn sie haarsträubend teilweise sind, so verführerisch macht. Ich glaube, die emotionale Komponente ist dann gar nicht so wichtig wie die argumentative. Also wenn ich kurz ein aktuelles Beispiel nennen darf, bei den kürzlich stattgefundenen Gesprächen von den Amerikanern mit Leuten aus Russland in Saudi-Arabien, mit Vertretern aus Russland aus Saudi-Arabien, wurde die Ukraine ausgeschlossen. Und die Ukraine hat gesagt, oder Selenskyj hat gesagt, Ja, aber wir sind nur ein abhängiges Land. Also nur weil ihr das beschließt, heißt es nicht, dass wir das auch akzeptieren. Und die Ironie in dieser Konstellation ist nun, dass ja von Anfang an das russische Narrativ war, dass die Ukraine eine Marionette ist der amerikanischen Regierung. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Also es ist schreiend unlogisch, wenn es stimmt, dass sie die ganze Zeit amerikanische Marionetten gewesen sind. Warum sagen die dann, wir werden das aber nicht akzeptieren, wenn ihr das ohne uns verhandelt? Und das sind aber Widersprüche, die existieren in der russischen Maschinerie nicht. Und es ist natürlich, was auch sehr verführerisch ist, besonders für Menschen, die vielleicht nicht so glücklich sind mit ihrer Gegenwart, vielleicht auch nicht mit der Gegenwart im neuen Land. Sie sind immer aus einer Position der Stärke. Und ich glaube, dass in gewisser Weise, je unglücklicher Menschen vielleicht sind mit ihrer Gegenwart, desto mehr sind sie geneigt, sich ja jemanden, der nur Stärke verspricht, anzuschließen und sich damit zu identifizieren.
Und Ihr Held in diesem Roman, der heißt Dimitri, so wie Sie, sind das also auch Erfahrungen, die Sie von zu Hause kennen?
Also es gibt ganz klare Parallelen zu meinem Leben. Es gab diesen Laden, ich habe diese gottverdammten Fische auch wirklich verkauft. Aber ich finde es auch schon wichtig zu betonen, dass das ein Roman ist, der sehr viel mehr Perspektiven versucht zu zeigen als die, die ich eben persönlich kenne. Und auch ein Roman ist über autoritäre Gewalt und über Wahrheitsfälschung. Und das ist etwas, was auch in der deutschen Gesellschaft, so wie in der ganzen westlichen Welt gerade, eine sehr große Gefahr ist. Also lassen Sie sich sozusagen nicht von den Gürkchen und dem Krimsekt täuschen. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Studie unserer Zeit. Das macht nicht an Grenzen Halt.
Und was auch nicht an Grenzen Halt macht, das ist die Frage nach der Sprache, die auch politisch vereinnahmt wird und die ihre Hauptfigur Dimitri auch sehr beschäftigt. Seine Muttersprache ist Russisch und er spricht mit seinen Eltern Russisch. Er liest viel russische Literatur, zieht von dort neue Wörter, erweitert sein Vokabular und er entscheidet sich eben nach Kiew zu reisen, während eben dieses Krieges, und dort ist aber seine einzige Möglichkeit, sich zu verständigen, ich meine neben Englisch, aber das möchte er nicht, verständlicherweise, Russisch. Wie wird das aufgenommen?
Im Roman oder in der echten Welt, in der echten Ukraine?
Ich glaube, Sie sind auch wirklich in die Ukraine gereist, oder?
Ja. Ich wollte eigentlich nur aus Respekt und sozusagen hin und mein Schlusskapitel dort spielen lassen, aber das war dann doch so eindrücklich, dass ich deutlich mehr geschrieben habe über die Ukraine in dieser Zeit. Und ich kann nicht für die ganze Ukraine sprechen. In meinem Fall war das so, dass die meisten Menschen sich nicht an dem Russisch gestört haben, dass ich teilweise auch einfach ukrainische Soldaten gehört habe, die Russisch sprechen. Am ehesten, also wo ich einen Widerstand gespürt habe, die Leute haben dann sowas Ungutes in den Augen bekommen, aber trotzdem auch geduldig und freundlich auf Ukrainisch geantwortet. Und andere Figuren in dem Buch, zum Beispiel die Freunde in der Ukraine, an Andrei und Soja heißen die, das sind zum Beispiel Menschen, die ihr ganzes Leben lang Russisch gesprochen haben in der Ukraine, für die das nie im Politikum, nie ein Thema war. Und jetzt aber durch das ganze Gräuel, das Russland angerichtet hat, deren Haus steht schief von den Drohnen und den Raketen. Bucha ist irgendwie gar nicht so weit weg, die haben das gehört. Und bei ihnen ist so ein Ekel entstanden und so ein Unwille. Die lernen jetzt einfach mit Mitte 50 Ukrainisch. Also ich weiß gar nicht, ob ich damit den Kern der Frage beantwortet habe. Also dass die Liebe zur russischen Sprache, genauso wie die Liebe zur russischsprachigen Mutter, die ist so ein ganz, ganz zentrales Motiv in diesem Buch. Und das war mir auch wichtig. Also das war mir emotional wichtig, weil das ist nun mal immer noch meine Muttersprache. Und auch meine Mutter. Und das hat mich einfach sehr angetrieben zu schreiben. Und zum anderen ist es aber eben auch eine politische Emanzipation, weil diesem Regime im Kreml gehört diese Sprache nicht. Die gab es vorher, die wird es nach ihm geben. Also ich versuche sozusagen, es ist jetzt so eine dumme Floskel, eine Brücke zu bauen, aber man muss sich ja auch freimachen von diesen Behauptungen von Putin, dass nur er Russland sei und die ganze Kultur nur über ihn gefiltert und gespiegelt wird. Also man darf den Mördern die Sprache ja auch nicht überlassen. Und gleichzeitig ist sie jetzt aber so belastet. Und für mich natürlich auch paradox, dass ich nicht weiß, ob ich in meinem Geburtsland mit meiner Muttersprache überhaupt noch, weil ich nicht weiß, welche Reaktion das bei meinem Gegenüber ausrichten wird. Aber die russische Sprache zu verhandeln auf eigenständige politische, aber auch eben sehr emotionale Weise, das war mir in diesem Buch sehr, sehr wichtig und es trägt sich auch durch.
Was sich auch durchträgt, was ich sehr bemerkenswert fand, ist, wie Sie versuchen, dieses Land zu beschreiben, also die Ukraine. Erst die Zugfahrt über die polnische Grenze, dann irgendwie durch das Land, dann die Ankunft in Kiew, der Besuch bei Freunden, das Spazierengehen, durch Vororte, ihre Hauptfigur, die reist sogar nach Butscha, nach Borodjanka, in diese Vororte im Kiewer Umland, die an denen schwerste Kriegsverbrechen stattgefunden haben. War es schwierig, dafür eine Sprache zu finden? Mein Eindruck war beim Lesen, dass es so ein totales Changieren ist zwischen Dimitri, diese Hauptfigur, beobachtet, erstmal, aber gleichzeitig ist er auch wahnsinnig empfänglich für all die Emotionen, die da irgendwie quasi unter der Oberfläche brodeln. Also der Ausdruck in den Augen, der Ausdruck im Gesicht, was manchmal hervorbricht. Wie war das für Sie, das beides so zusammenzubringen?
Ich habe mir bei diesem Buch sehr viele Freiheiten genommen im Schreiben, die ich mir eigentlich noch nie genommen habe und die ich mir vor allem nicht genommen habe in den irgendwie 10 Jahren, die ich als Journalist arbeite und für die Zeit schreibe. Also es gibt so ganz, ganz krasse, surreale Momente in dem Buch. So Menschen verwandeln sich in Zigaretten aus Fliederstaub, entstehen im frisch vereinigten Plattenbau Leipzig, Telekom-Aktienhändler. Leute können Eiszapfen von Häusern brechen, weil das Glück bringt und. Und ich habe das sehr... Also ich habe es einerseits sehr genossen, so eine Atmosphäre zu schaffen, wo auch so Unwirkliches existiert, wo auch Fische sprechen und solche Dinge. Und gleichzeitig war das aber irgendwie auch so ein Reflex, um einfach die Bizarrheit unserer Gegenwart auch einfangen zu können. Also sozusagen, um die Realität, um näher in die Realität ranzukommen, musste ich ins Fantastische ausweichen oder ins Surreale. Und im zweiten Teil aber, wenn es darum geht, die Ukraine zu beschreiben und vor allem eben Gebiete wie Butscha und Irpin, da bin ich schon auch dazu übergegangen, eher berichtend zu schreiben, weil das einfach zeitgeschichtlich sehr, sehr bedeutend ist und weil ich dann auch den ukrainischen Stimmen, die darin zu Wort kommen, jetzt nicht sozusagen die überschreiben will und die in den Schatten schreiben will. Aber natürlich möchte ich auch unbedingt, dass die Emotionen da vorkommen. Das ist ja das, was es von journalistischer, dokumentarischer Arbeit unterscheiden würde. Ich möchte auch, dass da Gefühl drin ist. Ich möchte auch, dass es sprachlich wirklich meine Arbeit ist und mein Blick. Aber in gewissen Aspekten, wo ich einfach aus Respekt vor dem, was ich beschreibe, habe ich mich etwas zurückgenommen, was interessanterweise die Dinge eher wuchtig macht, wenn man sie nicht besonders so akzentuiert, sondern einfach zeigt und die Leser teilweise so damit einfach konfrontiert. Und dann bin ich auch wieder geflippt und habe eigene, eher verrückte Ideen verfolgt.
Diese Bilder sind ja auch noch wahnsinnig frisch. Also wer diesen Angriffskrieg verfolgt seit 3 Jahren, der oder die hat ja diese Bilder wahrscheinlich auch noch vor Augen, die dann gemacht worden sind, nachdem diese Orte befreit worden sind. War das für Sie das schwierigste Buch?
Naja, es ist die schwierigste Zeit. Also wenn meine Bücher, jetzt sind es ja 3, sind ja schon verbunden miteinander. Gewisse Figuren tauchen wieder auf. Auch die Felder und die Fragen, die da verhandelt werden, sind ähnlich. Und es ist leider so eine Klimax ins Schlechte, die ich da beschreibe. Also das erste Buch, das in Israel spielt, endet mit einem Bekenntnis zu Deutschland 2016 vom Erzähler. Das zweite Buch, wo Deutschland sagt, ja, das ist ja schön, dass du dich bekennst, aber so richtig annehmen wollen wir dich nicht, so richtig einbürgern wollen wir dich nicht, flieg erstmal nach Kiew und besorg uns 230 neue Dokumente. Das zweite Buch endet mit einer Warnung vor aggressivem Nationalismus und davor, Migration zum größten Problem unserer Zeit zu erklären und ankommende Menschen wie die Pest zu behandeln. Und im dritten Buch verhandle ich nun Krieg und die autoritären Kräfte, die genau diese Art von Feindbildern und aggressivem Nationalismus zu einem sehr erfolgreichen und leider zurzeit dominanten politischen Prinzip erhoben haben. Deswegen ist es definitiv das schwerste Buch für mich gewesen, weil die Ereignisse, mit denen ich darin ringe, so viel blutiger sind und auch deprimierender, als ich gedacht hätte, dass sie es je werden.
Ja, und was sich auch noch als deprimierender herausgestellt hat und auch ein Thema, das sich durch Ihre Bücher durchzieht, vor allem vom zweiten Buch von Marlene Kiew jetzt zu dem hier, ist das Thema Rechtsextremismus in Sachsen, in Leipzig, in der Stadt, in der der Held eben aufwächst, in dem Sinne, in der seine Eltern noch leben. Also Sie beschreiben jetzt auch die Wahlplakate von rechten Parteien, die da hängen.
Die auch immer direkt vor dem Magazin hängen, damit wir nicht vergessen, woran wir sind. Ja.
Genau. Und gegenüber vom Magazin ist ein vietnamesisches Restaurant, also quasi zwei Örtlichkeiten, die von Menschen mit Migrationsgeschichte betrieben werden und die auf diese fürchterlichen Plakate schauen müssen. Dann ist es auch noch so, dass ein Hakenkreuz an das Haus der Eltern von Dimitri geschmiert wird und der Polizei das völlig egal ist und sie da gar nicht die Notwendigkeit sieht, irgendwie da einzuschreiten. Und das sind die echten Neonazis, die man wählen kann und die eine Gefahr sind. Während Russlands Propaganda den Überfall auf die Ukraine damit rechtfertigt, man würde dort gegen Nazis und Faschisten kämpfen. Ne? Wie bringen Sie diese Dinge zusammen?
Ich kann sie gar nicht zusammenbringen. Also Sie haben recht, ich beschreibe im ersten Buch, wie einfach über Jahre Neonazis in Leipzig Jagd auf Menschen machen. Auch im zweiten Buch beschreibe ich eigentlich auch schon den Drall nach rechts der gesamten Gesellschaft. Und es gibt so einen Satz im dritten Buch, den ich schreibe, wo ich sage, 30 Jahre Deutschland, kein Jahr ohne Hakenkreuz. Also für mich ist rechter Terror, sei es nun die Baseballschlägerjahre, sei es die NSU-Morde, die darauf folgten, dann das Aufsteigen der AfD, das ist für mich einfach eine Konstante. Vielleicht kann ich es am besten so gerade rücken. Ich hatte mich bei diesem Gespräch ein bisschen darauf gefasst gemacht, dass Sie mich fragen, ob Deutschland meine Heimat sei. Das ist eine Frage, die ich wirklich sehr oft höre und selten initiiere. Und also aktuell kann meine Antwort da nur sein, dass das in diesem politischen Klima völlig unrealistisch ist, weil Menschen wie ich und andere, die halt nicht weiß sind und die erkennbar Einwanderer sind oder Geflüchtete, einfach viel zu gefährdet sind. Und ich meine, in ein paar Stunden wird wahrscheinlich die Union die Wahl gewinnen mit einem Bundeskanzler, der, vielleicht erinnern Sie sich, in so einer Politshow gesagt hat, die Ukrainer, also die Kinder und die Frauen eigentlich, die Flüchtlinge, sind hier, um sich die Zähne machen zu lassen.
Ja.
Die fliehen nicht vor dem Krieg. Und ein Bundeskanzler, der sowas sagt und der dann zum Kanzler gewählt wird, ich weiß, wie dieser Mann meine Familie anschauen würde. Ich weiß, wie der Leute anschauen würde mit einem ausländischen Akzent, wie er uns einfach so zu Parasiten abstempelt und so sozialwirtschaftlichen Schädlingen. Also deswegen, ich glaube, für mich werden das, also für viele Menschen, aber also für mich ist das unter diesen politischen Bedingungen, muss ich viel zu sehr auf der Hut sein, viel zu sehr darauf achten, dass die Gewalt uns nicht trifft, als dass ich sagen könnte, ja klar, Heimat, total cool, easy.
Und gleichzeitig ist es so, dass Sie vor ein paar Jahren die ukrainische Staatsbürgerschaft abgegeben haben und die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben. Hätten Sie die ukrainische Staatsbürgerschaft noch, könnten Sie jetzt schon in die Ukraine reisen, Sie würden halt nicht mehr ausreisen dürfen, weil das alle männlichen ukrainischen Staatsbürger betrifft. Sie dürfen aufgrund des Krieges das Land nicht verlassen. Sie werden wahrscheinlich früher oder später eingezogen als Soldaten. Und jetzt haben Sie aber diese deutsche Staatsbürgerschaft und Sie haben damals, ich glaube vor gut 3 Jahren ist es jetzt, haben wir beide schon mal gesprochen für unsere Sendung SWR Kulturgespräch und da haben Sie gesagt, Sie seien Demokratiedeutscher. Also Sie haben diese deutsche Staatsbürgerschaft, um eben hier in Deutschland wählen zu können, weil Sie die Baseballschlägerjahre in den 90ern in Sachsen erlebt haben, so weil Sie die Neonazis erlebt haben, die da irgendwie Sie nach der Schule abgefangen haben und verprügeln wollten. Und deswegen wollen Sie die Möglichkeit haben zu wählen, um gegen diese Menschen, die da irgendwie Parteipolitik machen wollen, wählen zu können. Was bedeutet Ihnen das gerade jetzt? Ja.
Also nur fürs Protokoll, ich hatte damals gar keine Wahl. Ich musste meine ukrainische Staatsbürgerschaft abgeben, um Deutscher werden zu dürfen. Das mit der doppelten Staatsbürgerschaft wurde dann ein bisschen später legalisiert. Und übrigens, als ich in die Ukraine gereist bin, ich wusste das gar nicht, dass es inzwischen eine deutsche, also die doppelte Staatsbürgerschaft gibt. Als dann die Soldaten an der Grenze als Geburtsort Kiew gesehen haben, haben die sehr, sehr lange und gründlich nach einer irgendwie ukrainischen Staatsbürgerschaft gesucht und mich sehr, sehr lange kontrolliert, besonders bei der Ausreise. Und die andere Sache ist, also ich möchte ja nicht nur meine Stimme wählen, um irgendwie die Nazi-Macht ein bisschen zu beschränken. Ich will lieber meine Stimme abgeben für vernünftige Klimapolitik, für richtige, faire Wohnungspolitik. Aber ich empfinde diesen ganzen Wahlkampf als politische Leistungsverweigerung, weil zu keinem Zeitpunkt die echten strukturellen Probleme thematisiert wurden, sondern eine überhaupt nicht näher definierte Migration, so der Begriff davon einfach sich daran gesund gestoßen wurde von allen Parteien. Und Sie hatten eine andere Frage, ne?
Ja, genau, nämlich die Frage nach den Demokratiedeutschen. Also, oder Sie hatten eigentlich das Thema auch selber aufgeworfen, die Frage nach der Heimat. Ich meine, Sie haben gerade gesagt, Deutschland als Heimat, eher schwierig die Antwort, aber die Ukraine wahrscheinlich schon vom Herzen her, aber gleichzeitig wäre das ein Land, hätten Sie die Staatsbürgerschaft, wäre es, was für Sie gefährlich wäre. Also sitzen Sie da auch etwas zwischen den Stühlen gerade?
Nee, also so habe ich das nicht gemeint. Es gibt einen Unterschied, ob man sich organisch als Teil eines Landes betrachtet, also was auch immer dieses Heimatkonzept vorsieht, dass man so ganz organisch und fraglos nur diesen einen Ort als Heimat sieht. Es gibt ja auch noch die Form, selbstverständlich Teil eines Landes politisch zu sein, aber sehr wohl zu wissen, dass der eigene Zugang in diese Gesellschaft ein anderer ist.
Ihr Zugang ist dann einer?
Naja, ich habe ja hier ein sehr gutes Leben. Ich habe hier die Möglichkeit, mit Ihnen über mein Buch zu schreiben und frei meine Meinung zu äußern. Und wenn ich rausgehe, treffe ich Freunde und gehe an Orte, die ich mag. Ich wünschte mir ja, dass ich nicht das Gefühl hätte, dass ein beträchtlicher Teil dieser Gesellschaft Menschen wie mich gar nicht hier haben will. Ich rede schon gar nicht von der Frage, wie ist es, jüdisch zu sein. Aber diesen Widerstand, diesen Hass in der Gesellschaft, den muss ich halt mit einkalkulieren. Und das macht das Verhältnis schwierig. Was aber nicht heißt, dass ich nicht jeden Tag in diesem Land teilnehme und auch Verantwortung dafür übernehme. Nur kann man das nicht mit Heimat überschreiben, sondern einfach mit einer funktionalen Existenz.
In diesem Wochenende kommt ja wahnsinnig viel zusammen mit der Bundestagswahl. Morgen der 24.2., der dritte Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf die gesamte Ukraine. Wie schauen Sie da quasi nach vorne angesichts dieser großen politischen Umwälzungen, die da gerade stattfinden und gleichzeitig auch in der Ukraine, wo irgendwie nichts vorangeht, aber jetzt Länder wie ja, die USA und Russland mit Saudi-Arabien als Vermittler sich als Friedensmacher irgendwie aufspielen mit einem absolut ungewissen Ausgang. Wie blicken Sie da nach vorne?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade wirklich nach vorne blicke. Also ich versuche, ein Optimist zu sein, aber es sind so viele beschissene Ereignisse jetzt am Stück gewesen, so viele furchtbare Wahlen, so viele Clowns und Populisten, die an die Macht gekommen sind, die sich jetzt auch noch gegenseitig dynamisieren. Also wenn ich ehrlich bin, mir fällt es schwer, gerade optimistisch zu sein. Ich hoffe und glaube, ich leiste Widerstand im Schreiben. Aber mich plagt ein wenig die Befürchtung, dass die Leute, die diesen Menschen Macht geben, also ein Trump hat ja nicht geputscht oder nicht erfolgreich, er wurde ja dann gewählt. Ich fürchte, dass die Leute, die diese Menschen an die Macht bringen, erst die Konsequenzen am eigenen Leib spüren müssen, bevor sich etwas bessert. Weil ich glaube, was viele nicht realisieren, ist, dass diese politischen Figuren wie ein Putin, wie ein Trump, wie eine AfD, die existieren nur mit Feindbildern. Das ist ihr Prinzip. Und wenn die sogenannten Migranten dann erstmal alle weggestoßen oder eingesperrt und entrechtet sind, dann wird sich diese Gewalt naturgemäß nach innen richten. Dann werden neue Feindbilder gefunden werden. Und dann gibt es auch Auffanglager für unliebsame politische Figuren, so wie mich und vielleicht auch Sie. Und ich fürchte, bevor dieser Zusammenhang nicht einmal gespürt wurde, wird es erstmal nicht besser. Wünschte, ich würde jetzt eine fröhlichere Antwort geben, aber es sind einfach, also der Gang der Dinge sieht einfach nicht danach aus. Also ich möchte optimistisch sein, aber dann auch mit einer rationalen Grundlage.
Dimitri Kapitelmann, wir haben jetzt super schwierige Themen hier behandelt. Ich habe noch eine leichte Frage zum Schluss. Welche osteuropäische Spezialität darf bei Ihnen nicht in der Vorratskammer fehlen?
Der Napoleon-Kuchen, aber er wird es nicht in die Vorratskammer schaffen, weil ich ihn sowieso gleich aufesse.
Man braucht auch etwas Süßes in diesen harten politischen Zeiten. Der Autor Dimitri Kapitelmann, sein neues Buch Russische Spezialitäten ist bei Hansa Berlin erschienen und kostet 23 €. Dimitri Kapitelmann, Diakoyu, danke Ihnen für das Gespräch.
Jacke.